Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören Barbara Tod. Raus aus dem Gas bis 2040. Kleingartenhaus, Mehrparteienhaus, Gemeindebau. Jede Wienerin und jeder Wiener soll den Umstieg auf umweltschonende, dekarbonisierte Energien schaffen können. Es sind große Ziele, die sich der Wiener Klima- und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorski von der SPÖ gesetzt hat. Dazu kommt die soziale Frage. Die reichsten 10% unsere Gesellschaft verbrauchen weit mehr Energie als der Rest. Wie kann Wohnen, Heizen, Mobilität leistbar bleiben? Wird am Gürtel in 20 Jahren ein Wald stehen? Werden wir statt Spargel Weizen anbauen? Und warum ist die Stadtstraße für ihn nach wie vor notwendig? Das sind nur einige der Themen, die bei diesem Gespräch aus der Serie Genial dagegen mit Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum aufgeworfen werden.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno-Kreisky-Forums, ich darf Sie wieder mal begrüßen bei einer Sendung aus Kreiskys Wohnzimmer hier im Bruno-Kreisky-Forum und im Wohnzimmer des ehemaligen Bundeskanzlers. Und heute habe ich einen wunderbaren Gast bei mir, Jürgen Czernohorski. Jürgen, wunderbar, dass du da bist.
Danke für die Einladung, lieber Robert.
Der Jürgen Czernohorski ist Klimastadtrat, also Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und einiges mehr. Er war vorher Bildungsstadtrat, er war vorher Gemeinderat. Du warst auch oder bist, warst und bist, also jetzt bist du Präsident der Kinderfreunde, vorher warst du Bundesgeschäftsführer der Kinderfreunde. Das heißt, du warst sehr lange in der Jugend- und Kinderarbeit engagiert und engagiert ist da der richtige Ausdruck, glaube ich. Das sage ich deswegen auch so dazu, weil du dafür auch immer gebrannt hast für junge Leute, für Erziehungsfragen. Dazu werden wir auch noch kommen. Und jetzt bist du Klimastadtrat, Umweltstadtrat. Und über diese Dinge wollen wir heute reden. Wir sind natürlich in einer Situation, wo sich die weltpolitische Lage, die innenpolitische Lage, die wirtschaftspolitische Lage, die europapolitische Lage dramatisch verändert hat. Und auch noch verändert. Das sage ich jetzt auch deswegen dazu, weil wir werden natürlich darüber sprechen müssen, aber auch, weil, wie heißt es in der ZIB 2 immer, wir haben das Gespräch aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. In dem Fall ist das bei uns auch so. Also wenn Sie das sehen, ist dieses Gespräch schon einige Tage alt und das soll man jetzt dazu sagen, weil wir sind in einer Lage, wo sich über Tage hinweg wirklich auch die Dinge grundsätzlich ändern können und das müssen wir jetzt im Gespräch auch berücksichtigen und Sie beim Zuhören bitte auch und Zuschauern auch berücksichtigen, dass wir da über Dinge reden, die sich vielleicht dann ein bisschen verändert haben. Ich will dennoch beginnen mit dem, was wir als Plan hatten, wie wir vor Monaten dieses Gespräch ausgemacht haben, nämlich mit den drängenden Fragen, die vorher drängende Fragen waren und die ja auch die Fragen deines Ressorts sind und dann auch, wie sie in Zusammenhang stehen mit der jetzt sich verändernden Lage. Du bist Klimastadtrat und da stellt sich die Frage als erstes mal, was macht eigentlich ein Klimastadtrat? Wir haben Verkehrsstadträte, wir haben Planungsstadträte, der Wohnungsbau, ich glaube ein Großteil der oder alles der Wiener Stadtwerke sind beim Finanzstadtrat. Das sind ja alles Dinge, die in dein Ressort unmittelbar hineinspielen, nämlich wie man die Wohnungen baut und wie sie beheizt werden und so weiter. Was macht ein Klimastadtrat eigentlich?
Ja, das ist eine spannende Frage, die ich mir nämlich auch immer wieder zu stellen habe, weil es natürlich, du hast es ein bisschen mit angesprochen, auch eine Abgrenzungs- oder eine Koordinierungsfrage ist. Weil Klimapolitik ist ja in allen Politikfeldern zu Hause und das ist auch richtig und wichtig so. Vielleicht ist das auch etwas, was uns zum ersten Mal in einer Wiener Stadtregierung gelungen ist, dass wir sehr klar auch mit dem Regierungsprogramm einfach postuliert haben, das ganze Programm ist ein Klimaschutzprogramm und wenn es darum geht, 2040 CO2-neutral zu sein, also als Stadt weniger CO2 auszustoßen, als die Pflanzen binden zu können, dann ist das eh nicht in ein Ressort allein zu packen, sondern muss von allen mitgetragen werden. Dazu kommen wir sicher noch, was die unterschiedlichen Bereiche sind. Ein paar dieser zentralen Handlungsfelder habe ich selber auch in meinem Ressort. Das war das, was du aufgezählt hast und dann noch ein bisschen was dazu gesagt hast. Das ist natürlich Umwelt und damit die gesamte grüne Infrastruktur, die CO2-Senken, Wälder, Böden etc. Die Frage der Klimaanpassung hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir die Stadt mit Bäumen, Wäldern, Parks, Wiesen erhalten und ausbauen können. Das ist die Frage der Demokratie. Ganz viel Antwort auf die Frage, wie wir es hinkriegen können, die Staaten, unsere Gesellschaften als Ganzes umzubauen, hat damit zu tun, ob es uns gelingt, die Menschen mitzunehmen. Und das ist das Thema Personal. Das ist vorher bei dir untergegangen in der Subsumierung. Ja, genau. Ist nicht ganz banal. Ja. Im Gegenteil, es geht nämlich, glaube ich, bei unserem Green New Deal auch ganz besonders darum, real Arbeit zu schaffen und Berufsbilder, Qualifikationen etc. zu schaffen. Und da hat natürlich die Stadt als Arbeitgeberin von 65.000 Menschen eine unglaublich große Rolle. So, das sind jetzt meine Bereiche, für die ich mich natürlich auch gerne abstimme mit meinen Kollegen, aber die mir ganz alleine gehören. Und darüber hinaus geht es darum, dass wir als Stadt Ganzes uns Ziele setzen und dann auch dafür sorgen, dass wir die auch abarbeiten. Also die Klimagovernance, wenn man so will. Und da haben wir in den letzten Monaten ziemlich in die Hände gespuckt, weil wir ein Regierungsprogramm hatten, das ambitioniert ist, aber den Weg zum Umsetzen dieser ambitionierten Ziele noch nicht. Und erst letzte Woche haben wir im Wiener Gemeinderat den Klimafahrplan beschlossen. Das ist ein Maßnahmenpaket, österreichweit, auch im EU-Feld, kenne ich jetzt kein Beispiel, gibt es so ein Beispiel noch nicht. Es ist uns nämlich wirklich gelungen, in allen zentralen Bereichen, vom Gebäudesektor über die Energie, über den Grünraum, die Mobilität etc. mit hinterlegten CO2-Budgets Maßnahmen und Hebeln zusammenzuschreiben, die eben den Fahrplan zu 2040, klimagerechte Stadt, zu schildern. Das ist einmal ein ziemlich wesentlicher Schritt und war ziemlich viel Arbeit für den Klimastadtrat. Und der zweite wesentliche Punkt, der uns gelungen ist, wir haben auch die Klima-Governance der Stadt neu aufgesetzt. Es gibt einen Klimadirektor, der einen eigenen Bereich hat, Expertise vom Recht bis zur Finanz bis zum technischen Sektor. Und jetzt geht es ihm darum, gemeinsam mit mir und dann natürlich mit der gesamten Stadtregierung, diesen Fahrplan auch am Boden zu bringen. Und das wiederum ist auch Arbeit, ziemlich zentrale Arbeit des Klimastadtrats.
Die Eckpunkte oder diesen Fahrplan, den du jetzt mal schon erwähnt hast, das heißt, dass wir im Jahr 2040 klimaneutral sind. Vielleicht sagst du dann auch nochmal, du hast das schon mal angedeutet, was das heißt überhaupt und in welchen Bereichen das wirklich starke Eckpunkte braucht. Also das heißt, im Verkehr es darf keine Verbrennungsmotoren mehr geben und es dürfen auch keine mehr fahren. Was heißt das für die Straßen? Was heißt das für das Beheizen von Wohnungen? Und so weiter und so fort. Und was heißt das vor allem auch im Schritt hin? Also da gibt es ja, glaube ich, auch Zwischenschritte im Jahr 2030, 2035. Was nehmen wir uns davor?
Ich möchte dir nicht auch ausweichen, aber ich möchte vielleicht noch einen Gedanken vorwegnehmen, was nämlich der Klimafahrplan auch ist, neben diesen zentralen großen Rädern in allen einzelnen Bereichen. Er ist eine Haltungsfeststellung. Und das ist mir persönlich wichtig, als sozialdemokratischer Politiker, aber auch als Wiener Politiker, dass wir ziemlich viel Arbeit auch darin gesteckt haben, mit dem Klimafahrplan eine Werteaussage und eine sehr gesellschaftspolitische Aussage zu verbinden, also eben unsere Haltung. Deshalb, bevor es in dem Klimafahrplan um irgendein konkretes Thema geht, setzt er sich sehr intensiv mit 7 Prinzipien auseinander, die ich da jetzt nicht lang und breit referiere, aber ein sehr zentrales Prinzip ist, es geht immer um die Menschen in einer Stadt, die jetzt nicht umsonst die Stadt ist mit der größten Lebensqualität der Welt, das aber auch in 20 Jahren sein will und natürlich weiß, das bedeutet, dass wir so ziemlich alles anders machen müssen in diesen 20 Jahren. Aber eine Sache bleibt gleich. Es ist das Leben der Menschen, ist sozusagen unsere Richtschnur und das muss sich verbessern. Es geht darum, nicht nur jenen, die es vielleicht schaffen, wenn es super heiß ist im Sommer, sie irgendwie davor zu retten, weil sie eine Klimaanlage einschalten können oder einen Dachgarten haben, sondern eben für die Wienerin, den Wiener in der 70 Quadratmeter Wohnung als Mieterin oder Mieter, für einen ganz normalen Handelsangestellten oder Bauarbeiterin, Bauarbeiter, auch die Frage der Lebensqualität, der Lebensbedingungen, der sozialen Gerechtigkeit zu adressieren. Und insofern ist es zuallererst eine soziale Herausforderung, eine soziale Frage und eine Frage der Gerechtigkeit. Das ist es ja auch im globalen Maßstab im Übrigen. Und deshalb ist ja der Klimafahrplan nicht nur ein Maßnahmenpaket zum Thema CO2-Senken und zur Klimaanpassung, sondern adressiert auch das Thema Kreislaufwirtschaft, Ressourcen. Wir haben ja eine Biodiversitätskrise, eine Ressourcenkrise und eine Klimakrise, die wir alle auf einmal mit einer sozialen Krise im Übrigen angehen müssen. Vielleicht kann man das dann eher noch ansprechen, aber das ist sozusagen, das ist der Geist, der hinter allen Maßnahmen steht. Und jetzt kommen die Maßnahmen. Das ist so, dass wir in wirklich allen Bereichen über 100 Maßnahmen, nicht die einzelnen Maßnahmen, die wir quasi morgen umsetzen, sondern die großen Räder, an denen wir drehen wollen, festgeschrieben haben. Immer zentrale Hebel und dann, worum es uns geht und dann eben hinterlegte CO2-Pfade mit, du hast es angesprochen, am Beispiel der Verbrennungsmotoren, mit 0 2040. 0 ist 0. Das heißt, jetzt bleiben wir gleich beim Verkehr. 0 CO2 2040 heißt, wir haben nicht lang Zeit, aber gut Zeit, um alles daran zu setzen, dass bis dorthin kein CO2 mehr im Straßenverkehr emittiert wird. Ein wesentlicher Bereich dabei, also ein großer Hebel, ist natürlich, dass es weniger Individualverkehr gibt. Gar keine Frage. Also der sogenannte Modal Split, der Anteil an Fußgänger, Öffi oder mit dem Rad zurückgelegten Wege ausdehnt und der mit den allein im Auto senkt. Und der andere große Hebel ist raus aus Verbrennungsmotoren. Ich bin zum Beispiel für die Stadtflotte zuständig. Das sind auch ein paar tausend Autos. Da werden und auch Nutzfahrzeuge, größere Herausforderung. Da werden wir zeigen, wir gehen es schon ein bisschen ambitionierter an. Wir wollen schon 2025 überhaupt keinen Verbrennungsmotor mehr anschaffen. Aber dahinter steht auch da wieder eine Vision, wie wir leben wollen. Und auch bei der Mobilität ist das Leben ein besseres. Wir arbeiten an einer 15-Minuten-Stadt. Das heißt nichts anderes als eine Stadt so zu bauen, dass egal wo du wohnst, du in 15 Minuten Zugang hast zu einem Park oder einem Wald, zur Nahversorgung, zu Ärztinnen und Ärzten, zu sozialer Infrastruktur wie Schulen, Kindergärten etc. Das wiederum die Notwendigkeit, lange Wege überhaupt anzugehen, jeden Tag kleiner macht. Und das ist sozusagen hinter dem grundsätzlichen Gedanken. Heißt natürlich mehr Sharing-Mobility, mehr öffentliche Verkehrsmittel, wie Belebung von Ortszentren und. Das war jetzt nur ein Bereich Mobilität, ist aber ein großer, daher habe ich es mir ein bisschen rausgenommen, lang zu reden.
Wenn ich da gleich reinfragen darf, wie kann das funktionieren? Ich meine, die Leute gehen ja nicht nur zur Schule und nicht nur in den Park und nicht nur einkaufen, sondern die gehen ja auch arbeiten und das sind ja wahrscheinlich die breiteren Wege. Wie soll ich von der Seestadt nach, sagen wir mal, Inzersdorf, wenn ich in der Fabrik arbeite, jemals 15 Minuten brauchen?
Naja, 15 Minuten zu öffentlichen Verkehrsmitteln wäre es in dem Fall. Ja. Also du wirst nicht, wir werden es mit Überschall, auch dort gibt es Innovationen, aber wir werden sozusagen die Geschwindigkeit des öffentlichen Verkehrs natürlich auch im Blick haben, also durch Intervallverdichtung und so weiter, Bevorrangung gegenüber dem Intervallverkehr. Aber es geht natürlich darum, dass man in 15 Minuten wo sein kann, wo man seinen täglichen Bedarf stillen kann, sich erholen kann und Wege zur Arbeit natürlich, wenn man es nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen kann, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da investieren wir massiv, haben auch, glaube ich, in Wien einen wirklich guten Track Record. Das ist allein in den nächsten Jahren sind da große Milliardeninvestitionen in den U-Bahn-Ausbau und andere Bereiche gesetzt. Und das Ziel ist natürlich, dass man nirgends in Wien wohnt und dann keinen Zugang zu öffentlichen Verkehr hat. Das bedeutet für die Ränder natürlich auch einen Ausbau von Sharing Mobility, aber für die gesamte große Stadt einen weiteren Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Aber Wien will auch noch mehr Fußgängerinnen und Fußgängerstadt sein. Wien will auch noch mehr Radfahrstadt sein. Das ist sozusagen, glaube ich, eine schöne Vision, was das Thema Mobilität betrifft. Das ist nichts, wovor man sich fürchten soll und vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie wir es insgesamt angehen. Es ist schon so, dass ich glaube, dass das alles sehr dramatisch ist. Die Herausforderung ist dramatisch und auch ein Scheitern wäre dramatisch. Das ist aber das Bild einer Stadt, eines Lebensraums, in dem wir es geschafft haben, ein wirklich schönes und mutmachendes ist. Mhm. Und wo es vielleicht das noch viel mehr crasht, also die Dramatik auf der einen Seite und aber das Schöne, wenn man sich vorstellt, dass man es geschafft hat, ist natürlich das riesengroße Thema Energie. Das ist auch, um ganz offen zu sein, die allerhärteste Nuss, die wir knacken müssen, ganz besonders, wenn es um die Raumwärme geht. Die Devise ist ausgesprochen, ist im Übrigen, auch wenn es jetzt viele sagen, anlässlich der geopolitischen Dimension des Ukraine-Kriegs, trotzdem sehr besonders, weil es hat noch keine andere Stadt gesagt, auch noch kein anderes Bundesland, raus aus Gas. Das ist das, was wir klar sagen und dem wir ziemlich viel unterordnen. Raus aus Gas bis 2040 heißt, 2040 hat eine Stadt, die jetzt eine 500.000 Gasthermen in Mehrfamilienhäusern hat, keine fossile Raumwärme mehr. Mhm. Und das ist natürlich eine echte Herausforderung, weil das bedeutet, ordnungspolitische Maßnahmen, die wir auch dringend vom Bund einfordern, denen wir verhandeln, auf der einen Seite große Fördervolumina, weil es natürlich darum geht, dass aus Sicht der Bewohnerin der 70 Quadratmeter Wohnung, aus Sicht der Wienerin des Wieners, Heizen ohne CO2 nicht teurer sein darf als mit CO2. Dass das Umbauen eines Heizsystems für jemanden, der sich überlegen muss, am Ende des Monats noch Geld zum Essen zu haben, auch machbar sein muss. Also da braucht wirklich viel auch Fördermittel von Bund und Staat. Und es gibt eine riesengroße technologische und Innovationsherausforderung. Heute weiß ich und auch sonst kein Experte noch nicht die Antwort auf jede einzelne Frage. Das muss man auch so offen sagen. Aber umso wichtiger ist das klare Formulieren eines Datums, wo es dann gar nicht mehr geht. Und derzeit arbeiten wir sehr intensiv. Auch der Klimafahrplan ist ein Beispiel dafür an einem wirklichen Fahrplan, wie man es dann angeht.
Lass uns da ein bisschen so in, auch du sagst richtig, man kann nicht alles wissen, was in 5 Jahren dann erfunden ist oder auf den Pfad gebracht worden ist, aber was kann man sich zumindest vorstellen? Heizen per Fernwärme und ohne dass fossile Energieträger dafür noch benutzt werden. Also wenn die Fernwärme mit Gas beheizt wird, ist man auch nicht aus Gas draus, sondern dass man hier eine andere Form hat. Auf alle Häuser in Solarpaneele, dass man die Stromversorgung in die Richtung kriegt, dass jedes Haus ein Sonnenkraftwerk ist. Ja? Das ist ja alles irgendwie vorstellbar. Geht es in die Richtung?
Ja, es geht in die Richtung. Ich möchte noch was draufsetzen, weil mir auch da wieder wichtig ist, wie man sich das Leben vorstellen kann. Zuerst einmal muss man sich einfach vorstellen, angenommen wir zwar wohnen in einer WG, in einer 70 Quadratmeter Wohnung irgendwo im Altbau. Die Vorstellung einer klimagerechten Wohnung wäre dann auch für uns beide eine Vorstellung von einer besseren Wohnung, weil es wäre im Sommer nicht so heiß. Wir würden für das Heizen nicht so viel Geld zahlen, weil die Abhängigkeit von Gasimporten sozusagen gekappt wäre. Und wenn man weiß, dass der Wohnraum insgesamt einfach erstens einmal ein Grundrecht ist für Menschen und zweitens aber auch der Ort, wo wir ja Leben und Entspannen, Arbeiten, Schlafen etc. ist das schon eine ziemlich zentrale Vorstellung mal zuerst. Dass die Antwort auf die Frage, ob es 2040 leibend ist, in der Stadt zu wohnen, wirklich sich kristallisiert in der Antwort auf die Frage, kriegen wir das hin mit der Heizung oder der Kühlung unserer Wohnungen. So, und jetzt, um deine eigentliche Frage zu beantworten, nun raus aus fossiler Wärme. Heißt einmal zuerst, dass wir dort, wo wir können, die bestehende Wohnstruktur an hocheffiziente Heizsysteme anbinden. Das ist zum einen die Fernwärme, zum anderen sind das aber Geothermienetzwerke und natürlich dann auch Standalone-Lösungen für das einzelne Haus. Das wären dann in Wärmepumpentechnologien, die man sich vorstellen kann, entweder am Dach oder...
Das geht auch für große Mietshäuser oder geht das nur für das Einfamilienhaus?
Das geht auch für große Mietshäuser. Das ist vielleicht, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr schlenkere und unsere Zuseherinnen und Zuseher noch folgen können. Das Coole ist, und das wird man in den nächsten Jahren wirklich Jahr für Jahr anhand von mehr Beispielen sehen können, dass es jetzt schon Beispiele gibt, woran man sehen kann, wie es geht. Ich muss noch nicht ehrlich sagen, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich vielleicht im Kopf auch das eine oder andere erklären können. Ich hätte es mir nur noch nicht so richtig vorstellen können. Jetzt weiß man schon, wir haben da Blocksanierungsprojekte schon in der Stadt gemacht, zum Beispiel Gürtelnähe bei der Geblergasse, da ist ein ganzer Block Altbau saniert worden und im Zuge dieser Blocksanierung ist ein Geothermie-Netzwerk geschaffen worden. Da hat man quasi, man hat halt den Innenhof auch hergerichtet wenn man schon hergerichtet hat, hat man Erdsonden dort vergraben, die den ganzen Block mit Wärme versorgen. Und durch die thermische Sanierung, es ist immer auf der einen Seite neue Energie, erneuerbare Energie und auf der anderen Seite Sanierung, damit man nämlich durch bessere Wärmedämmung etc., bessere Effizienz der Gebäude überhaupt weniger braucht. Das eine geht ohne das andere. Das hat man dort auch gemacht. Und wenn man dort im Sommer reingeht, ich war Ende Juni dort, das war wirklich extrem heiß, war es drinnen wie in einem Altbaukeller, so kühl. Weil diese Technologie der Erdwärme verbunden mit der Energie, die Photovoltaik am Dach produziert, die man dann auch braucht, sicherstellt, dass es in diesem Altbauhaus, Mehrparteienhaus, nicht nur im Sommer kühl, sondern auch im Winter warm ist und zwar ungefähr relativ gleich. Und jetzt natürlich geht es darum, dass man solche Lösungen wirklich, ich fürchte, fast Haus für Haus für Haus durchdenken muss. Und das ist die Arbeit der nächsten Jahre. Wir werden es auch wirklich konkret einmal starten. Das ist ein Teil des Klimafahrplans, in dem wir 100 Gebäude hernehmen, mit den unterschiedlichsten Herausforderungen. Mehrparteienwohnhaus, Kleingartensiedlung, 70er-Jahr-Baustruktur, Häuser mit angebauten anderen Häusern, unterschiedliche Besitzverhältnisse und, und. Und dann, um anhand jedes einzelnen Bauwerks zu zeigen, wo sind jetzt da noch Hürden, die man wegräumen muss, damit es funktionieren kann, wo braucht es technologische Innovationen, die man vielleicht so jedenfalls noch nicht serienreif haben und wo braucht es natürlich auch Förderimpulse der Stadt. Anhand der letzten paar Jahre sieht man schon, das öffnet auch den Kopf erstens mal für Machbares und zweitens macht es auch Machbares irgendwie einfach leichter verständlich, indem man halt reingehen kann und sich das anschauen kann. Aber noch einmal zurück, das eine ist effiziente Heizsysteme wie der Fernwärmeausbau, das andere ist natürlich auch die Notwendigkeit, dass die Fernwärme selbst dekarbonisiert werden muss, weil wir wissen, dass ein Teil der Fernwärme, ein ganz großer noch, aus zwar hocheffizienten, aber doch Gaskraftwerken produziert wird. Und da wird gerade irrsinnig viel...
Unter was nicht der Teil ist, nur damit es auch unsere Zuschauer...
Müllverbrennung.
Ein wesentlicher Teil kommt aus der Abwärme von Müllverbrennung, vielleicht auch Industrieabwärme, oder gibt es in Wien nicht in ausreichender Menge?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Das gibt es auch und beides wird auch weiter verstärkt. Bleiben wir bei der Abwärme. Wir haben gerade jetzt den Spaten gestochen für die größte Großwärmepumpe Europas. Das heißt, Wärmepumpe geht nicht nur eines am Dach und versorgt die Wohnungen eines Mehrparteienhauses, sondern die geht auch im großen Stil. Und der große Stil ist die Hauptkläranlage der Stadt Wien. Wir haben in Wien ja eine Kläranlage, die an sich im Übrigen schon ein Ökokraftwerk ist. Dort wird nämlich aus dem Klärgas Energie erzeugt. Mhm. Und damit ist die Kläranlage schon Netto-Energieerzeugerin, was wirklich einzigartig ist. Die hat in der Vergangenheit nämlich sehr, sehr viel Energie gebraucht, damit das Abwasser geklärt wird. Und dieses Ökokraftwerk kriegt jetzt eine Großwärmepumpe, die am Schluss, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, damit man die Größe dieses Rades, an dem wir da drehen, ein bisschen fassen kann, 112.000 Haushalte mit Energie versorgen wird, mit Wärme versorgen wird. Das ist einmal Linz oder zweimal Otterkring. Mhm. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie die Fernwärme der Zukunft, Haushalte, die dekarbonisiert funktionieren kann. Das ist viel, ja.
Also ich meine, wie viele Haushalte
haben wir? Nein, das ist zweimal Otterkring, ist nicht ein Zehntel von Wien, weil wir haben ja natürlich nicht nur Haushalte, also die Rechnung geht jetzt in Haushalte, damit man sich es besser vorstellen kann. Wir brauchen das natürlich auch in Büros für die Industrie etc. Also wir brauchen schon noch wirklich viel mehr, aber es ist ein großes Rad. Und ein anderes großes Rad ist die Tiefengeothermie. Da haben wir jetzt einen riesengroßen Durchbruch gemacht als Stadt. Man muss auch wirklich sagen, die Wien Energie ist da ein furchtloser Partner für die Klimaneutralität und investiert auch große, große Beträge. Die hat mit einem Forschungsprojekt jetzt endlich einen großen heißen See, um das sehr flapsig zu sagen, unterhalb der Stadt gefunden. Das ist so in 6 Kilometer Tiefe. Also das ist schon dann auch noch eine Herausforderung, dass diese Energie auch wirklich nutzbar zu machen. Aber das wird ein riesengroßer Durchbruch sein, weil diese Wärme natürlich weit mehr als das von mir zitierte Haus in der Geblergasse und den Block drumherum wärmen wird, sondern viel, viel mehr drumherum. Ja, und dann, so werden wir das hinkriegen. Der erste Schritt, lass mich das noch kurz sagen, weil es wäre jetzt auch, hätte auch eine österreichweite Dimension, die meiner Meinung nach dringend angegangen werden muss, ist natürlich, dass wir mal sagen, beim Neubau gibt es mal fix keine fossile Wärme. Also Verbot von Gas und Öl beim Neubau. Wir machen das jetzt in Wien schon seit 2019 schrittweise, weil wir das Tool von Energieraumplänen haben. Das ist wie ein Flächenwidmungsplan, der dann Bezirk für Bezirk ausweist. Dort geht's, dort gibt's potenziell Fernwärme oder andere hocheffiziente Heizsysteme, da darfst du gar nicht. Natürlich wird der nächste Schritt sein, im gesamten Neubau, um dann die restliche Zeit bis 2040 gut zu nutzen, um im Bestand die Hausaufgaben zu machen.
Jetzt haben wir das Jahr 2022, also es sind noch 18 Jahre bis zum Jahr 2040. Das ist für sich genommen schon nicht sehr viel Zeit. Aber wir sind jetzt auch nochmal in einer grundsätzlich schwierigen Situation, weil es läuft uns ja auch bei dem Klimawandel generell die Zeit davon. Da agiert man ja gegen die Uhr. Und jetzt haben wir natürlich auch diese furchtbare Kriegssituation, die neben der Instabilität in Europa, der Kriegsgefahr. Wir haben alle auf eine Art und Weise Angst vor dem, was kommen kann, wie man es eigentlich seit den 80er Jahren so nicht mehr hatte. Mhm. Und gleichzeitig geht es nicht nur um unsere Angst, sondern es geht auch um Leute, die noch viel mehr um Leute, die jetzt furchtbar leiden und flüchten müssen und in Städten sitzen und beschossen werden. Und gleichzeitig hat es aber natürlich auch die Dimension, dass wir jetzt noch Gas aus Russland beziehen, von dem abhängig sind, damit auch diesen Krieg finanzieren, möglicherweise auch damit rechnen müssen, dass dieses Gas ausbleibt. Und viele sagen, dann müssen wir das halt bis nächsten Herbst geschafft haben. Manche Sachen sind nicht zu schaffen, aber natürlich technisch ist natürlich zu schaffen, unsere Heizsysteme umzustellen, aber wahrscheinlich weder bis zum nächsten Herbst noch bis in die nächsten 3 Jahre. Was ist denn überhaupt realistisch? Ich meine, man kann sich ja vieles vornehmen, aber an manchen Stellen, selbst wenn es ginge, gibt es halt dann nicht ausreichend Solarpaneele und selbst wenn es die gäbe, gibt es nicht nur Installateure, die sie auf die Dächer oder sonst wohin montieren. Das Gleiche gilt wahrscheinlich für die Wärmepumpen. Darüber hinaus haben wir Gott sei Dank gut organisierte Verwaltungen, die auch Korruption ausschließen. Das heißt sozusagen, du brauchst für einen Antrag mal ein halbes Jahr, dann wirst du 17 Leute lesen müssen, damit das ja unkorrupt ist. Das heißt aber de facto, selbst wenn ich jetzt irgendwie beginnen will, ein Projekt auf die Beine zu stellen, brauche ich ja ein Dreivierteljahr, bis überhaupt die Papierkram gemacht wird. Sind wir da einfach viel zu langsam?
Naja, es wäre natürlich alles besser gewesen, wenn schon vor 40 oder 50 Jahren, wo das Wissen übrigens auch schon da war, die Menschen erkannt hätten, das mit der Klimakrise. Ja. Das ist was wir angehen müssen. Wir haben die Zeit zur Verfügung, die wir haben, und wir müssen sie nutzen. An sich sagt uns ja jeder Sachstandsbericht des IPCC, also des Weltklimarates, dasselbe. Das ist machbar, aber es braucht eine riesengroße Anstrengung. Und das Fenster, das man dafür nutzen kann, ist ein sehr, also in Zeit bemessen kleines. Und es geht zu. Und wir wissen aber ein paar andere Dinge auch, um ganz kurz bei diesen IPCC-Berichten zu bleiben. Und eines dieser, übrigens Schwerpunkte sogar beim letzten gerade präsentierten Bericht ist, einer dieser Schwerpunkte ist, dass ganz viel Potenzial in Städten liegt. Mhm. Weil in Städten überhaupt möglich ist, hocheffiziente Energieversorgung anzugehen. Weil in Städten überhaupt möglich ist, dass man durch die Art und Weise, wie man lebt, Stichwort Bodenversiegelung und Co., das Bauvolk der kommenden Welt auch einsetzen kann, um das alles irgendwie real anzugehen und um das anzusprechen, weil es in Städten eben auch möglich ist, die Arbeitskräfte dafür auszubilden, zur Verfügung zu stellen, die regionale Wirtschaft, für die das eine riesengroße Chance ist, auszurichten auf diese große Transformation. Und dafür braucht man jetzt ein paar verschiedene Dinge. Auf der einen Seite wirklich die Vision davon, dass es gehen kann und wie es gehen kann, weil Politik ist am Ende des Tages immer zuallererst einmal das sich vorstellen können von einer anderen Welt, sonst ist es nicht Politik, sondern Verwaltung oder halt Reaktion. Und dann braucht es aber schon auch die Schritte, die man gehen muss. Also deswegen habe ich das auch vorher beim Klimafahrplan immer so gesagt, dass wir uns das grundsätzlich vorstellen können, ist natürlich einmal zentral. Dass wir den Mut haben, das auch wirklich anzugehen, ist genauso zentral. Und dass wir vielleicht, und da zahlt sich zurückschauen schon aus, um diesen Mut ein bisschen zu nähern, auch zurückschauen und erkennen, dass das immer wieder gegangen ist. Die Welt hat das immer wieder geschafft. Jetzt ist zwar der Krieg in der Ukraine ein furchtbar dramatisches Beispiel, aber in kriegswirtschaftlichen Anstrengungen hatten Gesellschaften immer wieder ziemlich schnell auf den Boden gekriegt. Wenn sie sozusagen eine ganze eine Wirtschaft, einen Arbeitsmarkt etc. umstellt auf eine große Herausforderung. Und die Klimakrise ist die große Herausforderung. Aber um nicht nur ein dramatisches Beispiel zu nehmen, der New Deal ist genau so ein Beispiel gewesen, wo ausgehend von der Regierung Roosevelt halt dort einfach eine gesamte Volkswirtschaft umgestellt war auf Modernisierung, Arbeitsplätze schaffen und im Übrigen auch sehr, sehr viele ökologische Herausforderungen angegangen ist. Oder der Eisenbahnbau. So, also das geht, man muss es nur wirklich machen. Und dann kommt natürlich dazu, dass man die Selbstwirksamkeit nutzen muss, indem man vorher erkennt, wo man einen Spielraum hat. Wir als Stadt haben ganz viele Spielräume. Wir haben versucht, die im Klimafahrplan zu formulieren. Wir als Stadt haben die Möglichkeit, das habe ich jetzt vorher noch gar nicht gesagt, neben der Raumwärmekiste, also raus aus Gas da, das Thema der Energieversorgung anzugehen durch Photovoltaik. Da ist es so, wie du sagst, nicht alles ist jetzt am Markt schon da, aber allein die Tatsache, dass wir eine Riesenoffensive ausgerufen haben mit der nicht kleinen Zielsetzung, bis 2030, das sind jetzt nur mehr 8 Jahre, die bestehende Leistung zu versechzehnfachen. Mhm. Allein das hat schon irrsinnig viel verändert. Wir reden da von einem regionalen Arbeitsmarktpotenzial von mindestens 1200.
Im Bereich der
nur Photovoltaik.
Also Sonnenenergie.
Genau, ja. Sonnenenergie. Also mehr Energie der Sonne nutzen. Wir haben das jetzt gesagt vor einem Jahr und haben gezeigt durch verschiedene Maßnahmen, dass wir es wirklich ernst meinen. Und das allein hat dazu geführt, dass wir in den letzten 10 Monaten 40% Steigerung hatten, was Photovoltaikflächen betrifft. Mhm. Natürlich braucht es noch viele andere Dinge. Du hast es mit den Hürden oder mit dem, ich setze ein Projekt auf und das dauert dann 1 Million Jahre angesprochen. Es wird in den nächsten Wochen, die Vizebürgermeisterin Gahl hat das schon vorgelegt, eine Gesetzesänderung geben beim Elektrizitätswirtschaftsgesetz von Wien, die ermöglicht, dass man für Photovoltaikanlagen in einer normalen Hausgröße, also kleine und mittlere Anlagen, überhaupt keine Genehmigung mehr braucht. Die muss man nur mehr anzeigen, dann macht man es. Mhm. Und irgendwo dazwischen, zwischen der klaren Vorgabe, dem Wegräumen von Hürden und dem Nutzen großer Fördervolumina, geht das schon. Mhm. Und jetzt haben wir das immer wieder so gestreift. Ich möchte schon noch sagen, die Art und Weise, wie wir die große Herausforderung für den Arbeitsmarkt als riesengroße Chance, verbunden mit aktiver Arbeitsmarktpolitik, angehen, die wird natürlich auch die Antwort auf die Frage sein, ob wir es schaffen. Weil jetzt habe ich das gesagt, 1200 Arbeitsplätze plus durch die Photovoltaikoffensive, also durch die Sonnenenergie, regional. Das sind nicht die Hersteller der Paneele, das sind die Installateurinnen und Elektrotechnikerinnen und Elektrikerinnen in Wien. Ja. Das braucht natürlich auch real Menschen, die das lernen und die dafür ausgebildet werden und so weiter. Und das braucht natürlich aktive Arbeitsmarktpolitik.
Das heißt, wir haben eine Situation, wo, um das Positive zu skizzieren, und damit sind wir auch ein bisschen bei der sozialen Frage, die natürlich viel großdimensionierter ist, es darf nicht teurer werden für die Leute und die Leute brauchen ordentliche Einkommen, aber wir haben dann, es ist eine Möglichkeit für Menschen, Arbeitsplätze, hochqualifizierte Arbeitsplätze zu finden, wo sie dann auch ein ordentliches Einkommen haben. Das wäre schon mal auf der positiven Seite. Jetzt ist ja alles ganz furchtbar, aber im Rahmen dieser Furchtbarkeiten gibt es wenigstens eine Art von Synergieeffekt, das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber es könnte ja auch sein, dass das, was wir jetzt kriegswirtschaftlich zu tun haben, der Klimakrise widersprechen würde. Da gibt es ja zumindest eigentlich die Situation, dass das eine für das andere gut ist. Also wenn wir jetzt schnell aus dem Gas aussteigen, ist es gut für unsere Unabhängigkeit von Russland, aber es ist auch gut für die Bekämpfung der Klimakrise. Könnte es also sein, dass bei all der Furchtbarkeit das auch etwas beschleunigt in eine Richtung, wo wir ohnehin hin müssen?
Ich hoffe, das ist jedenfalls meine Hoffnung und die ist darauf begründet, dass, so wie du ja richtig sagst, das eine mit dem anderen zusammenhängt und es natürlich so sein könnte. Ich finde, man kann das durchaus auch so deutlich sagen, es muss so sein. Wir können uns ja sowieso als Gesellschaft, die auch eine Zukunft haben möchte, nicht leisten, dass man länger so tut, als gäbe es irgendeine Frage, die man von klimapolitischen Herausforderungen trennen könnte. Und als gäbe es irgendeine soziale Herausforderung, die man lösen könnte, ohne zugleich die Lebensbedingungen für die Zukunft abzusichern. Und das hat fast noch mehr globalen Zusammenhang, als es regional bedeutet. Insofern kann man es auch in diesen Kriegs- oder geopolitischen Zusammenhang stellen. Weil warum sind wir überhaupt in der Situation, in der wir sind, mit der multiplen Krisensituation, soziale Krise, Ressourcenkrise, Biodiversitätskrise, Klimakrise? Das hat schon was damit zu tun, dass es eine über Jahrzehnte sich noch weiter dynamisierte, liberale, ja eigentlich kolonialistische, imperiale Lebensweise gibt, die auf die Ausbeutung von Ressourcen im globalen Süden basiert, die auf Ungerechtigkeit, auf massive Verwerfungen aufbaut, die dafür sorgt, dass es weiterhin möglich ist, dass man in Gesellschaften wie denen, in denen wir leben, Wachstum generiert durch Ressourcenverbrauch und Wegschmeißen, das wiederum woanders ausgebeutet wird. Also wenn wir das nicht insgesamt schaffen, hin zu einer Kreislaufwirtschaft, hin zu einer Steady-State-Economy, hin zu einer sozial gerechten Weltordnung zu arbeiten, dann schaffen wir sowieso alles andere auch nicht. Aber um es ein bisschen konkreter an der sich dramatisch dynamisierenden Ressourcensituation jetzt mit dem Ukraine-Krieg festzumachen. Natürlich ist es jetzt, glaube ich, möglich, dass man noch mehr Menschen die Augen aufmacht für die dringende Notwendigkeit, raus aus der Abhängigkeit von Gas oder auch Ölimporten zu kommen. Das wiederum ermöglicht uns, hoffe ich, schneller die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu setzen, die es braucht, um das auch wirklich anzugehen. Wir arbeiten in Österreich seit vielen Monaten an einer österreichischen Wärmestrategie. Dafür ist das Klimaministerium mit dem Finanzministerium zuständig. Es gab monatelange Verhandlungen mit den Bundesländern und vor dem Sommer noch eine grundsätzliche Einigung. Und seitdem liegt das, sagen wir mal, vermutlich, es liegt nicht ab. Ich gehe mal davon aus, dass es da zwischen den unterschiedlichen Regierungspartnern auf Bundesebene die ein oder andere Sache auszufechten gibt, aber es liegt. Und begonnen haben die Verhandlungen mit einer Meinung vieler, die gesagt haben, machen wir mal das Öl und das mit dem Gas, das ist eine Wiener Sondersituation, das machen wir irgendwann, außerdem ist es viel komplexer. Und wir Wienerinnen und Wiener und viele andere auch haben gesagt, das geht auf keinen Fall raus aus Gas, muss man erst recht früher adressieren, weil die Herausforderung so groß ist. Und da muss man dann die Wirtschaft darauf einstellen können. Das haben wir vorher auch anlässlich der Arbeitsplätze besprochen und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt eindeutig ein Beispiel dafür, dass die Erkenntnis, dass man das jetzt früher angehen muss, ja nur größer geworden sein kann. Also ich glaube, das wird uns dabei helfen, insgesamt sagen zu können, das müssen wir jetzt ganz schnell machen. Und sehr dramatisch ist unabhängig von der Energie natürlich auch die globale Grundversorgung mit Nahrungsmitteln. Die Ukraine ist ja ein riesengroßer Nahrungsmittelhersteller, Getreide und Exporteur, hat eine riesengroße Rolle für den globalen Süden, aber auch insgesamt für Europa. Und das an sich wird eine große Herausforderung sein, auch für die, auch mit großer sozialer Dimension. Ist aber ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig es ist, insgesamt Wirtschaft zu lokalisieren. Insgesamt regionale Wertschöpfung, regionale Produktion, auch und besonders bei der Nahrungsmittelproduktion, zu stärken. Und das hängt wieder mit der Klimakrise insgesamt zusammen. Wenn es uns gelingt, die regionale Erzeugung auch von, also wir haben das ja, unsere Gesellschaften sind gar nicht mehr gewohnt, dass man auch Kleidung tragen kann, die dort produziert worden ist, wo man lebt und nicht unter furchtbaren Bedingungen irgendwo anders. Und das gilt natürlich auch für die Nahrung. Das gilt natürlich auch für eine Millionenstadt. Wien hat Landwirtschaftsflächen, ziemlich große noch dazu. Und wenn es uns gelingt, die noch weiter in Richtung Biolandbau zu entwickeln und das für die gesamte Ostregion, dann ist das ein wesentlicher Beitrag zur Versorgung mit gesunder Nahrung, ein Beitrag zur Biodiversität, aber natürlich auch ein international ernstzunehmender Beitrag dazu, dass sich Abhängigkeiten verringern.
Ich meine, du hast ja auch immer wieder angedeutet oder gesprochen von der sozialen Dimension, also dass das Ganze sozial okay gestaltet sein muss. Das heißt im Wesentlichen für die Leute, dass das Heizen der Wohnung nicht teurer werden, das Fahren zum Arbeitsplatz nicht einen noch größeren Teil an quasi Haushaltsbudget bedeuten. Und das tut es natürlich jetzt schon und das lässt sich nicht kurzfristig verändern, außer durch Subventionen oder durch Preiskontrollen. Auch das ist ja vorstellbar. Aber wir haben ja noch mal eine andere Dimension, die du jetzt angesprochen hast, über die ja bis jetzt noch niemand fast redet, nämlich wir werden eine Nahrungsmittelkrise im globalen Süden haben. Also dort wird es einen Nahrungsmittelmangel geben. Und bei uns wird es vielleicht keinen Mangel geben, aber es wird teurer werden. Ja? Also wenn man das so laufen lässt, wie es jetzt ist, also wenn man nicht dagegen steuern kann bis nächsten Herbst und was weiß ich, was da für Möglichkeiten gibt, dass man halt kein Spargel mehr isst, sondern dort, wo halt Spargel angebaut wird, weil er nicht so lebensnotwendig ist, Weizen anbaut, das sage ich jetzt mal ganz. Aber man wird sich all diese Dinge ja überlegen müssen. Haben wir da kurzfristige Antworten drauf?
Jetzt erstmal ist die wirklich zentrale Antwort die Erkenntnis, dass es sich da um eine auch noch stark dynamisierende soziale Frage handelt. Und das ist überhaupt die Erkenntnis, dass auch Klimapolitik eine, im Kern eine soziale Frage ist. Und die soziale Frage wiederum eine ist, die man meiner Meinung nach im Kern über so ziemlich jede andere politische Frage stellen muss. Insofern ist das jetzt, also ohne die Herausforderung zu schmälern, aber ist auch Klimapolitik einfach eine Metamorphose dieser sozialen Frage. Und damit ist es auch eine Frage der Gerechtigkeit und auch eine Frage der Art und Weise, wie es uns gelingt, auch nicht nur dafür zu sorgen, dass Menschen nicht massiv darunter leiden, sondern auch, dass die einen Beitrag dafür leisten, die sich den Beitrag eben leisten können und die auch im Übrigen Hauptverursacher der Klimakrise sind. Und mit Hauptverursacher, also das ist wirklich im großen Stil so zu sehen, das oberste Zehntel an Einkommen verursacht die Hälfte aller CO2-Emissionen. Oder um sich es noch ein bisschen dramatischer vorzustellen, der CO2-Ausstoß pro Kopf weltweit ist irgendwo zwischen 6 und 7 Tonnen. Der des obersten Zehntels in den USA ist 73 Tonnen. So, jetzt finde ich, ist es eine relativ naheliegende Frage, dass, wie man es schafft, dass diese Hauptverursacher erst einmal weniger verursachen, aber zweitens auch einen Beitrag bei der Bekämpfung der Folgen leisten. Und natürlich ist das auch eine Frage von der wie wir sozial gerecht Steuerpolitik machen, wie wir dafür sorgen, dass, dass die Anreize, die wir setzen, nicht erst recht eigentlich Anreize sind, die Steuergeschenke für Reiche verbinden mit Dieselprivileg neu und das dann mit Klimaanstrich verkaufen, wie meiner Meinung nach der Klimabonus und die CO2-Steuer der Bundesregierung ist. Das ist die Formel, die führt zu Gelbwesten-Protesten. Es müsste aber gelingen, Formeln zu finden, die die Grundbedürfnisse für Menschen abdecken. Und da ist Wohnen und Heizen ein Grundbedürfnis und Essen auch. Und zugleich sicherstellen, dass die Belastung dafür nicht größer ist. Und das ist eine Gerechtigkeitsfrage und die ist machbar.
Es hat natürlich ganz viele Gerechtigkeitsdimensionen. Also natürlich, die Klimakrise selbst ist ja eine, die die Armen mehr trifft als die Reichen. Weil die Reichen sitzen dann in ihren Villen, ich sage es jetzt mal ganz grob, in Döbling auf dem Berg, wo dann am Abend schön die Brise durchzieht und du kannst wenigstens gut schlafen. Und die weniger Reichen sitzen im Gemeindebau am Gürtel, wo sie die Hitze staut und immer weggeht. Und die sterben dann einfach früher. Also das muss man ja ganz klar sagen. Und wenn wir jetzt hergehen würden, im Jahr 2035 haben wir den Individualverkehr so reduziert, dass wir am Gürtel am Wald bauen können. Wäre ich sehr dafür, weil ich glaube, dass das wirklich so sein wird, dass es ja auch um die Kühlung der Städte gehen wird. Jetzt weiß ich nicht, ich bringe das Beispiel immer am Gürtel, weil dann die Leute am meisten erschrocken sind. Ja. Aber es wird nicht sehr viel anders gehen, als solche Dinge zu machen, wenn du die Stadt kühlen willst. Dann würdest du aber wiederum einen anderen Effekt haben, der vielleicht nicht beim Gürtelgemeindebau eine Rolle spielt, weil der ist ja eh kommunalen Besitz. Aber dann führst du natürlich, tust du bestimmte Gegenden aufwerten und dann hast du eine Gentrifizierung und das, was wir als Gesellschaft tun, steigert den Wert des individuell besessenen Wohnhauses dort und die Superreichen streifen sich dann auch noch die Gentrifizierungsgewinne ein, und sei es bloß in dem Maß, dass halt dann ihr Ding mehr wert ist.
Naja, erstens einmal ist es so, dass natürlich es stimmt für den Wohnungseigentümer, die Eigentümerin ist die Verortung der Wohnung in einer Stadt, die insgesamt funktioniert und schön ist und Parks hat etc. gut, weil das natürlich eine teurere Wohnung ist. Aber insgesamt ist natürlich trotzdem genau das die Antwort. Und das hätten wir in Wien ja seit über 100 Jahren recht gut vorkupft. Dass es nämlich die Sichtweise als Stadt Ganzes, als Lebensraum für die Wienerinnen und Wiener oder die Bevölkerung ist, die uns angetrieben hat und nicht einzelne Bereiche rausgenommen hat und dann eben sicherstellt, dass für die Bewohnerinnen dort halt in einer Gated Community oder so ist irgendwie schön ist. Und deshalb ist die Geschichte des Wiener Gemeindebaus die gleiche, die auch heute für uns natürlich heißen muss. Es ist das öffentliche Gut, der öffentliche Raum und insgesamt die öffentliche Infrastruktur, die die Antwort auf die Frage, wie wir das mit der Klimakrise hinkriegen, ist und zugleich die Antwort auf die Frage, dass es auch für jeden Wiener, jede Wienerin, auch die, die sich nur eine kleine Wohnung leisten können, ein schöneres Leben ist und nicht nur für die, die jetzt eh schon den Dachgarten haben. Weil der Dachgarten ist dann im Idealfall der Dachgarten von allen im Haus und die Gossen, die jetzt noch für den Individualverkehr gebraucht wird, ist dann im Idealfall der kleine Park für alle im Haus. Und genauso ist für mich der öffentliche Raum ja auch in einer Stadt organisierbar, als Wohnzimmer für alle. Das ist auch die radikale Gegenansage zu der Verhüttelung im Speckgürtel, wo man versucht, das bisschen Garten, damit man ein bisschen Freiraum hat, abzuzäunen und dann stellen wir da der traurige Plastikrutschen hin und das ist dann irgendwie, das ist so ziemlich für mich die Horrorvorstellung, gegen die ich finde, funktionierende Stadt zu kontrastieren ist. Und funktionierende Stadt ist schön und es ist Schönheit für alle. Und deshalb ist es ja auch ein Grundgedanke dieses des Green New Deal, dass man auf der einen Seite erst einmal ein Bild der Hoffnung zeigt, zweitens einmal die Mittel generiert, Stichwort Vermögende heranziehen etc., um dann aber dafür zu sorgen, dass massiv gemeinsame Infrastruktur, ob das jetzt Schulen sind oder Kindergärten sind oder Parks oder Bäume oder die wissenschaftliche Infrastruktur, die es uns möglich macht, das Know-how überhaupt zu kriegen, um die Fragen zu lösen, die wir noch nicht gelöst haben, um eben in genau das zu investieren. Und drittens, um dafür zu sorgen, dass es sozialen Ausgleich gibt. Und ich glaube, das ist ein wirklich einfach ein positives Bild. Mhm. Und, und auch was die Stadt als Lebensraum generell betrifft, eines, was für alle besser wird und nicht nur für einen bestimmten Bezirk oder ein bestimmtes Grätzl.
Jetzt lass uns nochmal über den Krieg sprechen und dessen Auswirkungen, bevor wir nochmal so einen Schlenker zurück zu den Klimafragen machen. Ja, jetzt ist das ja jetzt natürlich etwas, was man nicht mit Hoffnung verbinden kann. Ja? Sozusagen die Bedrohung der Klimakrise hast du jetzt mit als eine Möglichkeit auch etwas, eine neue Modernität, die super ist und eine neue soziale, ausgewogene Stadt herzustellen. Das kann man sich ja vorstellen. Aber jetzt beim Krieg gibt es natürlich überhaupt nichts Positives. Und ist auch eine große Herausforderung ja auch für linke Ideen und sozialdemokratische Grundhaltungen, die ja immer ist, ich sage es jetzt mal sehr salopp, die Waffen nieder. Waffenkrieg ist keine Lösung. Und jetzt ist der Krieg aber da. Ja? Und es ist der Krieg zwischen einer Despotie, die noch dazu eine große Despotie ist, die immer mehr in Despotie versinkt. Also das bisschen, was es sozusagen einen liberalen und Pluralismus in Russland gegeben hat, wird ja jetzt in Tagesgeschwindigkeit abgebaut. Und, auf das, und die Überfallenen sind ja jetzt auch nicht ein ganz kleines Land, sondern immerhin ein 40-Millionen-Land in Europa. Was für Herausforderung ist das dann noch für eine progressive Friedenspolitik und Entspannungspolitik? Es ist eh nicht der Moment danach, aber der Moment wird vielleicht auch irgendwann mal vorbeigehen. Wie kommen wir dahin, dass man wieder in eine andere Richtung kommt?
Es ist eine Riesenherausforderung. Und es ist, ich meine, ich glaube auch nicht einmal so, dass man sagen kann, jetzt ist nicht die Zeit dafür, sondern es ist umso mehr notwendig, die eigene Friedens- und Abrüstungs- und Diplomatie-Politik einfach nicht nur zu erhalten, sondern eben darüber nachzudenken, was jetzt der spezifische Beitrag von genau diesem politischen Zugang sein kann. Mhm. Es kann ja sein, dass der Beitrag von der Friedensbewegung ist, dass man jetzt einmal schweigt, damit man in Ruhe sozusagen diesen Krieg ausfechten kann.
Aber darf ich kurz dich nur unterbrechen, nur damit... Aber gleichzeitig, wenn man den Ukrainern, die jetzt die demokratische Lebensweise, und die haben einen Pfad Richtung Demokratie gewählt, der nicht ganz sozusagen, der ist erst 5, 6, 7 Jahre, also er ist noch ein holpernder Pfad, aber immerhin. Und die sitzen jetzt in ihren Städten und verteidigen das und sich selber. Wenn man denen sagt, die Waffen nieder, sagen sie, das steppert. Wir verteidigen gerade unsere Freiheit gegenüber einem Überfall. So wie es die Spanier ja auch getan haben im Spanischen Bürgerkrieg, da haben wir auch nicht gesagt, die Waffen nieder, sondern die Faschisten bekämpfen. Also das ist ja auch ein Dilemma.
Na, du hast verloren. Ich spule zurück und antworte mal auf die erste Frage, die du gestellt hast mit der Wiederholung von dem, was du gesagt hast. Und das muss man schon einmal zuerst sagen. Das ist natürlich, es ist nicht nur unbestritten, sondern es ist auch mit dreifach und vierfach zu unterstreichen, dass es sich hier um eine Aggression dramatischen Ausmaßes von einer antidemokratischen, also Politik zumindest einer Person, aber es ist ja nie nur eine Person, sondern eines aktuellen russischen Staates handelt und dass man alles tun muss als Staatengemeinschaft, dabei auch als individueller Staat und natürlich auch als politische Bewegung, um dem was entgegenzusetzen. Das heißt, auf der einen Seite die Ukraine zu stärken und auf der anderen Seite den Aggressor zu schwächen, dort wo man kann. Und das ist aber vielleicht der springende Punkt, die Antwort auf die Frage, wo man kann. Mhm. Und jetzt haben wir die unglaublich privilegierte Situation, erstens einmal in einem neutralen Staat zu leben. Zweitens in einem Staat zu leben, in dem Frieden herrscht und der reich ist, um helfen zu können. Und drittens in Teil einer politischen Bewegung zu sein, die, glaube ich, zu Recht von sich behaupten kann, sie sei eine internationalistische. Mhm. Sie kann Leute zusammenbringen und kann in diesem Zusammenbringen jetzt schon die Rahmenbedingungen für dem, was danach kommt, legen. Und das ist, glaube ich, jetzt das auch, auf das man sich sehr, sehr intensiv konzentrieren muss. Niemand hat was davon, dass im Zuge einer internationalen Zuspitzung plötzlich nur mehr Schwarz und Weiß gibt und man immer darüber nachdenken kann, wie es, wenn es dann möglich ist, auch diplomatische Lösungen geben kann. Wie es, wenn es dann möglich ist, auch eine Friedensordnung geben kann. Wenn man zusammenbringen muss, um dringend Gespräche miteinander zu führen. Und das ist, glaube ich, einmal zuerst die Rolle von Österreich. Um das ein bisschen polemischer zu sagen, die Rolle von Österreich wäre, wieder Außenpolitik zu machen. Meine, wir sitzen da im Wohnzimmer von Bruno Kreisky und es muss gesagt werden. Das ist ja zuerst einmal die allergrößte Unterlassung, die jetzt himmelschreiend laut hörbar ist. Machen wir einfach nicht. Und das wäre mal dringend notwendig. Es gibt natürlich eine unmittelbare Herausforderung für uns in Wien und für jeden einzelnen anderen Vertreter in jeder einzelnen anderen Gebietskörperschaft, jeden Bürgermeister, jede Bürgermeisterin, jedes Bundesland, das ist jetzt zu helfen. Und es werden sehr viele Schutzsuchende zu uns kommen. Es sind jetzt schon tausende Vertriebene auf dem Weg und es ist natürlich unsere Verantwortung, da zu helfen und ein sicherer Hafen zu sein. Und das können wir in Wien, das können auch die Wienerinnen und Wiener, das haben wir ja auch sehr oft bewiesen. Wir machen es auch über unsere Partnerinnen und Partner natürlich vor Ort. Umso wichtiger ist es, dass, wenn man kann, bitte auch die Volkshilfe oder die Caritas oder das Rote Kreuz, die vielen Organisationen unterstützt, die jetzt helfen vor Ort. Und ich glaube, dass das jedenfalls ein positiver Beitrag ist und dass man dort, wo man kann, einmal auf jeden Fall agieren sollte. Und darüber hinaus glaube ich auch, und das ist jetzt vielleicht das, was ich vorher zu verkürzt gesagt habe, dass auch in einer zugespitzten Kriegssituation, wo es zweifellos um die Verteidigung des Lebensraums und der Freiheit der Ukraine geht und Verteidigung gegenüber einem Aggressor ist natürlich genauso die andere Seite der Medaille und damit mit Waffen zu machen. Aber abgesehen davon gilt es, glaube ich, jetzt trotzdem und umso mehr darum, dass man auch das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und das Ziel ist eine friedliche Gesellschaft. Und das Ziel ist eine Gesellschaft, die waffenlos ist am Ende des Tages. Und da ist mir erst vor kurzem so unglaublich stark wieder aufgefallen, auch als Teil zum Beispiel der Roten Faltenbewegung, der ich mich zugeordnet fühle, wie viel leiser die Friedensbewegung in Österreich oder in ganz Europa geworden ist. Wenn man sich einfach nur Demonstrationen anschaut von im letzten halben Jahrhundert, wenn man sich das ganze Liedgut der Organisationen anschaut, in denen wir sozialisiert worden sind und das ein bisschen mit heute vergleicht. Und das ist vielleicht die Hauptlehre für mich persönlich, dass ich mir unabhängig von der akuten Situation jetzt vornehme, noch viel lauter Friedenspolitik oder Friedensarbeit wieder zu machen, weil ich fürchte, das ist ein bisschen, es ist ein bisschen in den Hintergrund getreten in den letzten Jahren.
Ja, sicher. Und sie wird auch in diesen Tagen in den Hintergrund treten, deshalb verständlicherweise, logischerweise. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Falle. Ja, also, dass dann nur diese Haltung, wie kann man den besiegen, was im Moment wahrscheinlich die entscheidende Frage für die Ukrainer ist und vielleicht auch ansonsten die besiegen, aber eine Art von Isolation dieses Regimes, dass sie mit dieser Aggression aufhören muss. Aber auf der anderen Seite, dass Diplomatie so runtergetan wird, am Ende wird die Diplomatie dazu führen müssen, irgendeine Lösung zu finden. Und die wird nicht nur schön sein, weil sie halt meistens halt mit einem Kompromiss endet. Aber das können wir ja eh tatsächlich im Augenblick auch ein bisschen schlecht beeinflussen, logischerweise. Aber das muss man, glaube ich, auch im Kopf haben, dass das wichtig ist. Und wir haben ja in Österreich, jetzt, du hast das auch schon angedeutet, nämlich jetzt mal die Aufgabe zu helfen. Und was kommt auf uns dazu in Wien? Ich meine, am Ende, was immer passiert, werden Hausnummer 40.000 Menschen hier bei uns dann wahrscheinlich dauerhaft wieder bleiben, die nicht vorhatten, hierher zu kommen und jetzt kommen müssen. Und das ist ja eine immense Herausforderung. 40.000 ist jetzt wirklich nur eine Hausnummer. Also wenn 2 Millionen in die Europäische Union flüchten und naheliegend ist, dass die meisten dorthin gehen, wo sie schon mal Netzwerke von Verwandten haben, dann ist Österreich sicher nicht das Hauptzielort, aber doch auch einer, wo man dann auch anderen Hauptzielorten wahrscheinlich auch was abnehmen muss. Es kennen ja nicht 2 Millionen in Polen, so viele Wohnungen werden die nicht haben. Schon wir haben es nicht, aber da wird man ja sich an die Decke strecken müssen.
Ja, also fangen vielleicht hinten an, nämlich bei der Aufteilung auch und solidarischen Aufteilung von Herausforderungen. Ich glaube, wenn Europa funktionieren möchte, dann muss es jetzt auch zeigen, dass wir diese Herausforderung gemeinsam lösen. Es ist ein Krieg mitten in Europa, es ist Leid mitten in Europa, es ist damit auch die Notwendigkeit zu helfen mitten in Europa, und das ist die gemeinsame Übung. Das betrifft solidarisches Helfen innerhalb von Staaten. Wir haben da in Österreich manchmal in Wien erlebt, dass das schwierig ist, und wir nehmen das für uns auch in Anspruch, dass wir das auch jetzt einfordern. Das kann nicht nur heißen, dass die, die das halt schneller organisieren, dann die sind, die die einzigen sind, die es machen. Aber es bedeutet natürlich, das auch im großen Zusammenhang. Polen hat eine unglaubliche Herausforderung zu stemmen. Auch in der Slowakei sind schon sehr, sehr viele vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer angekommen. In Deutschland ist es so, dass da Berlin gerade sehr viel auf einmal schultert und daher meiner Meinung nach auch zu Recht von der deutschen Bundesregierung einfordert, das muss da einfach gemeinsam besser gehen. Aber unterm Strich ist es immer helfen und das bestmögliche Organisieren von helfen. Und wenn Hilfe gebraucht wird, in so einer dramatischen Situation, dann ist es unsere Aufgabe, das auch zu ermöglichen. Und Hilfe bedeutet zuallererst einmal, die existenziellen Grundbedingungen herzustellen, also die Möglichkeit, irgendwo zu schlafen, ein Dach über den Kopf zu haben, dann auch wo länger zu bleiben, wenn es wo gebraucht wird, aber natürlich auch die gesamte soziale Infrastruktur. Ich war ja vor meiner jetzigen Aufgabe Bildungsstadtrat, beziehungsweise war ich 2015 als Kinderfreunde-Bundesgeschäftsführer damals verantwortlich für eine der Organisationen, die halt in dem Fall am Westbahnhof und an vielen, vielen anderen Orten auch mit den Flüchtlingen gearbeitet hat. Es geht auch um Schulplätze, es geht auch um Kindergartenplätze, es geht auch um den Zugang zu den Leistungen der Stadt oder des Staates und zum Arbeitsmarkt. Also das ist natürlich eine Aufgabe, die uns in Wien sehr stark fordern wird. Und wir sind uns der Größe, glaube ich, sehr bewusst, und die gesamte Stadtregierung ist auch schon dran ist fast ein bisschen eine Verniedlichung, mittendrin, ja, das auch gemeinsam mit den NGOs zu lösen. Mhm. So wie auch schon in der Vergangenheit, um das auch deutlich zu sagen, ist das etwas, das kein Politiker, keine Politikerin der Welt alleine wird lösen können, und deswegen muss man, glaube ich, auch ganz besonders sensibel sein, wenn sich da jemand auf die Schultern klopft und das alles als seinen Erfolg formuliert. Das ist immer die helfende und sich extrem engagierende Zivilgesellschaft. Das sind die Organisationen, die da jeden Tag arbeiten, auch dann, wenn irgendwie es einen Backlash gibt und eine Welle gibt, wo keiner mehr sich daran erinnern kann, dass man Menschen, die Hilfe brauchen, auch helfen soll. Die sind immer da. Mhm. Und die braucht es auch jetzt ganz besonders, und die sind extrem gefordert und arbeiten hier schon sehr intensiv zusammen. Mhm.
Für die Gesamtinfrastruktur der Stadt, und das spielt ja dann auch wieder in die Klima, es hängt ja alles zusammen. Ne? Also ich meine, vieles von den Klimaproblemen und den Problemen des Umbaus und den Konflikten, die es damit drum gibt, hat ja auch damit zu tun, dass wir eine wachsende Stadt jetzt schon seit 20 Jahren fast sind, also sicherlich sogar seit 20 Jahren, und zwar massiv wachsend, dass der Wohnraum knapp wird, dass damit auch die der Wohnraum teurer wird und auf der anderen Seite neue, ganze Stadtteile neu gebaut werden müssen. Jetzt müssen wir nochmal sozusagen Little Kiew bauen quasi. Kriegen wir das hin?
Naja, da zahlt sich schon auch aus, um ein bisschen den Mut nicht zu verlieren, dass man in die Vergangenheit schaut. Wien ist seit dem Fall des Eisernen Vorhangs um 400.000 Menschen gewachsen. Ja. Das ist schon eine große Kiste. Und wir sind allein in den letzten 15 Jahren einmal um Graz gewachsen. Also das ist schon auch ein Beispiel, ja, Linz, um der Wahrheit Gerechtigkeit zu tun. Aber das zeigt schon, wir haben das ganz gut hinbekommen, weil Wien ist ja nicht einfach nur gewachsen, sondern es ist uns auch gelungen, eben die Schulen, die Kindergärten, den öffentlichen Verkehr, Parks etc. zu schaffen. Und ja, wenn die Stadt weiter wächst, dann muss das auch mit dem gleichen Mindset weiter gelingen. Es ist eine Stadt, die funktioniert, auch zugleich eine Lösung für die Klimakrise. Weil eine Stadt, die funktioniert, schafft das mit der kleinstmöglichen Bodenversiegelung. Das ist auch derzeit so. In Wien ist das einzige Bundesland, in dem der Versiegelungsgrad pro Kopf runtergegangen ist. Wien ist auch das einzige Bundesland, das derzeit schafft, was wir uns da national vorgenommen haben. Aber
Wie geht Bodenversiegelung pro Kopf runter?
Naja, bei 400.000 Leuten mehr und immer noch dichterem Bau oder effizientere Stadtplanung geht sich das aus pro Kopf. Okay. Und insgesamt das heißt, wurde auch in Wien
mehr was Bodenversiegelung
gebaut.
Aber noch,
wobei
noch
ich möchte selbst diese Banalität ein bisschen irritieren. Es ist uns nämlich in Wien gelungen, trotz dieses Wachstums den Grünraumanteil der Stadt nicht nur zu halten, sondern auszubauen. Mhm. Wir haben jetzt in Wien 53% der Stadtfläche mit Grünraum bedeckt, ob das jetzt Parks oder der Wienerwald oder neue Wälder etc. sind. Und wir haben uns vorgenommen, das weiter auszubauen. Und das geht natürlich nur, wenn man zum Beispiel Bahnhofareale, das haben wir in Wien ganz gut gemacht, dann nicht nur für Wohnraum nutzt, wenn wir sie sozusagen umgestalten, sondern auch für riesengroße Parks. Mhm. Und wir haben allein in dieser Regierungsperiode bis 2025 vor, 400.000 Quadratmeter neuen Grünraum zu schaffen durch neue Parks oder neu gestaltete Parks. Also es geht nicht nur darum, dass das, was man neu versiegeln muss, weil halt neue Häuser, neuer Wohnraum, neue Arbeitsplätze entstehen, das so gering wie möglich und effizient wie möglich zu gestalten, sondern auch darum, dass man Grünraum neu schafft. Und das wiederum braucht sehr kluge, sehr vorausschauende Stadtplanung. Ist aber ein Beispiel dafür, dass wenn sich's irgendwo lösen lässt, dann ist das in der Stadt. Es können nur Städte so eine große, auch dynamische Bevölkerungsentwicklung in irgendeiner Form heben, die das Klima nicht noch stärker belastet.
Jetzt mache ich einen ganz harten Bruch von der Ukraine-Krise. Da kann man nur einen harten Bruch machen, weil alles andere ist fast banal. Also es wirkt ja dann fast ein bisschen zynisch, wenn man dann auf Alltagsprobleme wieder zurückkommt. Aber auch die sind ja nicht klein. Wir haben ja auch sozusagen über vieles, was wir da jetzt hier gesprochen haben, da gibt es ja auch eine Bewegung, es gibt junge Leute, die sich engagieren, eine Klimabewegung. Die SPÖ Wien oder die Wiener Stadtregierung ist in den letzten Monaten oder im letzten Jahr in Konflikt mit dieser Bewegung gekommen, rund um die Frage, also erst der Bautunnel, dann die Stadtautobahn, die dann auch hier Städten führt. Dass man in so einen Konflikt geraten ist, tut das nicht weh?
Ja, natürlich tun mir Konflikte an sich weh in diesem Zusammenhang. Jetzt bin ich auch kein Kind von Traurigkeit und glaube auch, dass gesellschaftliche Veränderungen ganz oft über Konflikte machbar gemacht werden. Also es ist nicht so, dass mir Konflikt an sich fremd ist. Ich glaube aber wirklich, dass es ein Weg zur Lösung der Klimakrise und zum Angehen dieser riesengroßen Herausforderungen, die wir vorher angesprochen haben, ist, dass man möglichst viel außer Streit stellt, dass man die Basis größer macht, dass man Mehrheiten schafft, weil die Vorstellung von, weiß ich nicht, hochmobilisierten Autofahrerparteien oder Gelbwestenprotesten allein reicht ja schon, dass man erkennen kann, das Ziel muss ja sein, erstens einmal das Bild der Hoffnung und des Machbaren zu zeichnen, aber zweitens auch so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Deswegen ist es ja auch mein Anliegen als Demokratiestadtrat, auch da neue Wege zu gehen. Wir haben jetzt gerade geplant, Klimateams an den Start zu stellen, ist jetzt auch der Fall, also wir haben das jetzt ein Jahr lang vorbereitet, die eine völlig neue Beteiligung in einzelnen Bezirken ermöglichen, weil Menschen, Expertinnen und Experten der Stadt mit den wahren Expertinnen und Experten für den jeweiligen Lebensraum, nämlich den Wienerinnen und Wienern, gemeinsam planen und gemeinsam Geld ausgeben. Das ist quasi ein sehr progressive Form des partizipativen Budgets, das wir da umsetzen. So, ich wollte nicht ausweichen, aber mir ist es wichtig, dass man die wirklich großen Dinge ja gemeinsam angehen kann. Also ist es auch mein Ziel, Wege raus aus Konflikten zu finden und nicht zu eskalieren. Und also mit freiem Auge ist erkennbar, dass es da ja in den letzten Monaten eine Eskalation gab. Und ich will auch eine Schuldzuweisung an Einzelne wäre ein Teil der Eskalation. Ich möchte es nur dabei belassen. Es hat auch die Eskalation viele Väter oder Mütter, weil natürlich möglich ist, ein Symbol auch noch stärker zu machen und noch mehr sichtbar, wenn alle drüber reden. Ja. Daher wird mein Beitrag in den nächsten Monaten sein, so wie in den letzten Monaten auch, dass ich überall, nicht nur jetzt in der konkreten Frage, versuche, Gespräche zu suchen und vor allen Dingen Gemeinsamkeiten außer Streit zu stellen und vielleicht ein bisschen ignorant gegenüber den besonders aufgetunten Empörungen bin, auf allen Ebenen, in allen Bereichen, weil ohne auch nur einen Millimeter an der Redlichkeit der Emotion in Frage zu stellen, für die Lösung dieser Riesendinge, die wir jetzt alle angesprochen haben, ist die 3,2 Kilometer Straßen weder in die eine Richtung noch die andere Richtung relevant. Relevant ist, ob es uns gelingt, die Aufgabe außer Streit zu stellen und diese Auseinandersetzungen als produktive Auseinandersetzungen für Lösungen für diese riesengroßen Herausforderungen zu finden. Also glaube ich, ich bin auch zuversichtlich, wir kommen aus dem ganz gut raus und ganz eindeutig sieht sich die Stadt als Partnerin, wenn es darum geht, die Klimakrise zu lösen und definitiv nicht als Gegner.
Aber jetzt, du hast ja natürlich vollkommen recht, also die Dinge sind immer komplex, erstens mal, und selbst wenn wir dann die Dekarbonisierung erreicht haben, werden wir immer noch Straßen bauen, wenn eine Stadt wächst und man ganze Stadtbezirke neu, Stadtteile neu baut. Auch es gibt ja dort jetzt schon zu viel Verkehr, also dass da jetzt Leute gibt, die durchaus auch sagen, ja natürlich wollen wir diese Straße haben, weil jetzt fährt diese Blechlawine durch den Biberhaufenweg durch und da wohnen Leute, das ist ein Wohngebiet, also natürlich muss man das auch weg. Also diese Komplexität wird wahrscheinlich auch jeder, der vernünftig ist, einsehen, aber trotzdem sind diese Eisenbahnzüge ein bisschen aufeinander zugefahren, sodass man diesen jungen Leuten, die eigentlich auf unserer Seite stehen und das Herz am rechten Fleck haben, das Gefühl gehabt hat, Sozialdemokraten sind jetzt ihre Gegner. Und das hätte man das nicht vermeiden können?
Das ist immer so, dass man ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt gerade Kierkegaard zitiere oder irgendwen anderen, aber ich habe so im Kopf, dass man quasi die Geschichte nach vorne wünscht und nach hinten erklärt. Also ich wünsche mir mal nach vorne, sagen wir mal so, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es muss uns gelingen, weniger Konflikte und mehr gemeinsames Stärken zwischen denen, an der Vision einer klimagerechten Zukunft zu arbeiten, hinzukriegen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir als Stadt da einen großen Beitrag dazu leisten können. Ich persönlich bemühe mich sehr, dass ich einen dazu leiste. Ich will mich nicht von dem nach hinten erklären drücken. Sicherlich sind da verschiedene Dinge passiert, die auch anders hätten, nämlich von hinten erklärt, anders hätten gemacht werden müssen. Das hat ja auch zum Beispiel meine Kollegin Uli Simmer auch schon mehrfach gesagt, dass etwa die Briefe ganz sicher nicht so intendiert waren von ihr und dass das ein Fehler ist, für den sie sich so auch entschuldigen möchte. Und das ist nur ein Beispiel von vielen Dingen, die man nach hinten erzählt, sicher differenzierter sieht. Ich möchte aber vielleicht noch eine Sache sagen. Ich habe den Bruch unseres Gesprächs von der wachsenden Stadt im Kopf. Es gibt schon einen wirklichen und einen sehr gut durchdachten Grund der Stadt, was die Stadtstraße betrifft, an diesem Projekt festzuhalten. Das ist eben dieses sehr dynamische Wachstum und die Notwendigkeit, die Wohnungen, die dort neu entstehen, auch wirklich real anzuschließen. Und da kann man sich natürlich nicht nur wünschen, sondern auch mit sehr, sehr viel politischen Schritten erarbeiten, dass es weniger Individualverkehr gibt. Das muss es auch geben, das ist unser Ziel im Klimafahrplan. Nur wenn statt jetzt 30% der Fahrten, dann 20% der Fahrten, das ist unser Ziel im Klimafahrplan, mit Individualverkehr zurückgelegt werden, der dann am Ende des Tages ohne Verbrennungsmotoren stattfindet, sind es immer nur 20% der Fahrten von 60.000 Leuten, die zusätzlich im Norden der Stadt wohnen werden und angeschlossen werden an dieses Gebiet. Und das sind halt 60.000 mal zwei Fahrten, 120.000, davon 20%, 24.000 Fahrten. Ja, das wird vom bestehenden Straßennetz nicht lösbar sein. Daher hat die Stadt Wien mit einer sehr, sehr intensiven Planung und dem Einwurf sehr, sehr vieler Münzen dafür gesorgt, dass es eine intensive Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt. In der Seestadt war die U-Bahn vorher, bevor sie irgendwann anders gegeben hat. Dafür wurden wir vom Stadtrechnungshof kritisiert als Stadt, so quasi. Wem ist das eingefallen? Mhm. Es werden weitere öffentliche Verkehrsmittel laufend gemacht. Es geht ganz massiv um die Ortszentren, damit man eben diese 15-Minuten-Stadt auch organisieren kann. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da keiner was gedacht hat, sondern im Gegenteil, dass es ziemlich notwendig ist, halt diese Schritte auch abzuarbeiten, um sicherzustellen, dass weiterhin leistbarer Wohnraum entsteht. Der wiederum so notwendig ist, dass diese Stadt wachsen kann und es nicht im Speckgürtelwachstum gibt. Oder halt, dass nur die in Wien eine Wohnung finden, die sie auch leisten können, 2.000 Euro im Monat zu zahlen. Ja. Und deswegen bin ich da vielleicht schon auch ein bisschen deutlicher in der Befürwortung dessen, dass man das halt auch macht. Mhm. Weil nur wenn man seine stadtentwicklerischen Ziele wirklich auch abarbeitet und sehr konsequent arbeitet, dann kann sich eine Stadt zum Guten entwickeln. Sonst entwickelt sie sich halt irgendwo hin und das ist in der Regel eher ein Beitrag zu mehr Ungerechtigkeit und eher ein Beitrag, auch die großen Ziele, die man sich gesteckt hat, nicht erreichen zu können.
Ja, ich sehe das ja genauso. Ich habe mir sozusagen, deswegen, umso mehr habe ich mich sozusagen ein bisschen auch geärgert, dass da Konflikte entstehen und so emotionalisiert werden zwischen Leuten, die ich ja beide schätze, also zwischen Gruppen, die ich ja beide schätze und wo ja in beiden Fällen die gute Absicht klar ist und dass da manche Leute halt auch, dass manches auch ignoriert wird und vor allem vielleicht in Donaustadt vielleicht mehr ignoriert wird, weil da viele aus der Innenstadt gar nie hinkommen. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man halt, da werden halt wirklich große Stadtgebiete aufgezogen und es geht nicht anders, weil wir sind eine Stadt, die wachsen und jeder hat das gleiche Recht und jeder, sollte man auch sagen, hat das Recht, hier in einer Wohnung zu wohnen, der hier noch keine hat, genauso wie einer, der schon hat. Also da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht immer so eine gewisse, fast Patriotismus, die schon da sind, entwickelt und sagt, wir sollen alles für uns so bleiben, aber die anderen, die nach dazukommen, um die machen wir uns keine Gedanken. Das sind ja jetzt, und das, da machen wir wieder den Bogen zum Krieg. Das sind jetzt nochmal ein paar 10.000 mehr, als wir vor einer Woche gedacht haben. Das muss man ja alles mit bedenken. Und sozusagen diese Bezirke dort sind ja bis jetzt schon nicht vorbereitet, wirklich auf diese Menge der Menschen, die zugezogen haben. Aspern kenne ich ganz gut. Das ist ein süßes kleines Dörflein, durch das halt die Straße vierspurig durchfährt und ist eigentlich als Stadtzentrum, als Dorfzentrum, als lokales Zentrum seit Jahren und Jahrzehnten schon ein Jammer. Ja? Das könnte schön sein, aber du kommst von der anderen Seite nicht auf die andere. Aber gut, das sind so Dinge, die muss man gut ändern. Das sind ja eh alles, wie man jetzt sieht, in einem gewissen Sinne Luxusprobleme, verglichen mit den großen Problemen, die andere haben und mit den großen Krisengefahren, die uns diese Tage heute zeigen. Jürgen, wunderbar, dass du hier warst und dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast. Durch alle Aspekte und Komplexitäten der Klimakrise, der Weltkrise durch. Ich hätte noch vieles berühren wollen, aber ein bisschen die Utopie auch einer friedlichen Welt haben wir zumindest gestreift, weil die Fragen der Utopien im Sinne von nicht nur das Schlimmste verhindern, sondern irgendwas auch besser machen, sollte man nicht ganz vergessen. Muss ja eine kleine Utopie sein, aber Weltverbesserung. Danke, dass du mit mir das besprochen hast. Danke Ihnen an den digitalen Endgeräten, dass Sie uns zugehört haben. Und bleiben Sie gesund, soll man halt auch nicht vergessen, weil diese Krise haben wir auch noch. Danke, Jürgen.
Vielen Dank.
Sie hörten eine Aufzeichnung einer Veranstaltung des Bruno-Kreisky-Forums aus der Serie Genial dagegen mit Robert Miesig und Jürgen Czernohorski vom 16. März. Dieses Jahres. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.